RD Sounds.
Bombis para Barcelona.
Bienvenido, welcome, bienvenidos, bienvenidas a Barcelona.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet sich auf und da ist da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Hallo, hola, herzlich willkommen aus
Barcelona!
Ja, da sind wir, ab sofort täglich für euch da. Liebe Grüße aus Spanien, ihr hört uns natürlich bei ARD Sounds oder wo es sonst noch Podcasts gibt und das jetzt jeden Tag, das sind wir bei der Tour, analysieren wir das, was war, was kommen wird und reden über all das, was wir so erlebt haben und wir sind in Barcelona, einer der schönsten Städte, die es so gibt, ein Grand Depart, der den Namen auch wirklich verdient hat. Und wir sind zusammengekommen in einer Runde, die euch vertraut vorkommen mag. Ein paar fehlen auch, aber wir sind heute hier zu viert. Neben mir sitzt unser Fernsehkommentator Florian Nass. Hallo Flo.
Hola.
Noch ein weiter, oh, das war Spanisch.
Ja.
Noch ein weiter ist Fabian Wegmann, der uns jetzt auf Katalanisch begrüßt.
Moin Moritz.
Und Holger Gersker sitzt hier, unser Radioreporter.
Hallo Moritz.
Und ich bin Moritz Kasseler. Ich freue mich sehr, dass es losgeht. Wie geht's euch?
Sehr gut. Mega gut. Geiles Wetter. Ist ja fast kühl mit knappen 30 Grad. Also letzte Woche war es ja ein bisschen wärmer bei uns. Traumhaft. Also die Stimmung hier in der Stadt ist gigantisch. Die Präsentation war großartig. Ich genieße es schon.
Ja, nach den deutschen Meisterschaften ist es ein Kälteschock hier.
Ja, eben. Heat Training hast du ja gemacht.
Dann ja, aber also ganz gut. Die Kulisse, Flo, kann man nicht so meckern, ne?
Nein, also für mich ist es auch nicht das erste Mal in Barcelona Radrennen zu verfolgen. Die Tour war ja schon hier. Fabi war damals noch aktiver Radsportler, 96. Ich habe nochmal nachgeschaut, ja, Flussanstieg. Das ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Ich habe sie mehrfach auch erlebt. Handball ist ja eine große Nummer auch hier beim FC Barcelona, dem Rekord-Champions-League-Sieger. Also von daher, das ist wirklich, du hast eben eingangs gesagt, auch würdig, ja, wirklich. Und gestern das zu spüren, ich habe mich ja da so im Umfeld, da wo die Teambusse ankamen zur Präsentation, ein bisschen aufgehalten, weil man mit den Leuten ein bisschen reden kann. Das war toll. Es war wirklich, wirklich schön. Ich habe jetzt die ganz großen Bilder gar nicht so gesehen, weil ich mich einfach unter das Volk gemischt habe. Aber doch. Ich freue mich wahnsinnig drauf und desto näher das rückt, desto mehr kommt es auch.
Ja, Fabian, du hast ja Kontakt zu vielen Fahrern. Wie geht's denen so? Also was nimmst du so wahr für eine Spannung im Feld?
Die waren alle super drauf. Also ich war da, wo die sich quasi aufgestellt haben. Die kamen aus diesem Gebäude, so diese Treppe da runtergefahren und und die waren alle so, ja, 20 Minuten vorher da, haben sich da alle auf die Treppen gesetzt und da kam ich Gott sei Dank rein und das war sehr, sehr entspannt. Ich habe bestimmt eine Viertelstunde mit Florian Lipowitz gesprochen und also mit allen, denen ich gesprochen habe, haben sich einfach tierisch gefreut. Du hattest ja auch aus diesem Gebäude schon war ja nicht so lang, ne, diese Parade dieses Mal, aber du hast dann schon auf die Sagrada Familia gucken können und diese ganzen Menschenmenge, also aus diesem Foyer raus. Und ich habe allen noch gesagt, ja, genießt das. Das ist wirklich, also das habe ich auch noch so in Erinnerung, also auch London oder sowas, so ein paar Präsentationen, die wirklich so unter die Haut gehen. Und das war auf jeden Fall so eine. Und ja. Und die Fahrer waren alle, ja klar, das Wetter passt, ja, es war warm, aber es ist auch nicht zu heiß irgendwie. Die freuen sich natürlich alle, wenn Samstag anfängt, weil dieser Aufwand für dieses Mannschaftszeitfahren, der ist wirklich exorbitant. Deswegen, das lieben die Fahrer nicht so wirklich und die Teams auch nicht so wirklich. Ich war gestern Morgen noch auf dem Formel-1-Kurs hier in Barcelona, habe mir Lidl Trek da angeguckt, die haben den extra für 2 Stunden gemietet, haben Starts geübt, ja, also wie fahren sie los, haben mit Hütchen die erste Kurve nachgebildet. Also das ist ein Riesenaufwand. Das macht man ja nicht, wenn die erste Etappe eine Sprint-Etappe ist, ne? Dann fährt jeder so. Und die Räder, das ist ja alles doppelt und dreifach. Und da sind sie schon alle, da ist die Spannung schon nochmal ein ganzes Stück höher und alle sind so ein bisschen aufgeregt und wollen den Tag eigentlich auch so ein bisschen auch abhalten.
Jaco ist richtig ins Trainingslager gegangen. Seit Montag haben die sich getroffen, um das zu trainieren, hat mir Pascal Ackermann gestern erzählt und Felix Engelhardt habe ich getroffen, lange darüber geredet, Nervosität vor dem, und wart ja auch auf dem Formel-1-Kurs, habe ich sie gefragt. Nee, wir sind seit Montag im Trainingslager und haben das geübt hier. Das ist schon auch echt interessant. Da merkt man, was da drin steckt in diesem ersten Tag.
Ja, ich habe mit Michael Hessmann noch gesprochen. Die waren einen Tag vorher, das war dann Mittwoch, wo es so stürmisch auch war, hatten die diesen Motorrad-Grand Prix-Kurs gemietet. Und da war so ein Sturm, dass sie noch nicht mal einen Start üben konnten. Also ein Riesenaufwand, sind da extra eine Stunde hingefahren, alles gemacht und dann konnten auf den Rädern gar nicht fahren. Also das war ist natürlich auch, ja, auch nicht für den Kopf nicht wirklich gut, ne, wenn sowas dann passiert.
Ja, wir hören mal Jonas Vinegar, den großen Herausforderer von Tadej Pogacar, der darüber gesprochen hat, gestern auf der Pressekonferenz. Und mein Eindruck ist schon, dass bei seiner Mannschaft dieses Mannschaftszeitfahren eine sehr, sehr große Rolle in der Vorbereitung gespielt hat bisher.
We've trained it quite a lot this year because it is very important. I mean, it's a day you can either lose some time or win some time. So that's also why we have a lot of big guys in the team for a flat team time trial like this. So it is obviously a focus point for us, but also we also have a big focus point on the mountain stages, obviously, because they are also very important. And I think we have a very well balanced team, like for both the team time trial, but also the flat stages and the mountain stages.
Also Holger, er misst dem Zeitfahren, diesem Mannschaftszeitfahren, knapp 20 Kilometer durch Barcelona schon eine große Bedeutung zu.
Ja, und trotzdem bleibe ich dabei. Letztlich werden die Abstände zwischen den Topfahrern innerhalb von 20, 30 Sekunden sein. Und wir werden dann in Paris gucken und dann sind es 2, 3, 7 Minuten oder so. Und dennoch gibt es natürlich für die Taktik einen Vorteil. Letztlich derjenige, der den Vorteil hat, einen Vorsprung zu haben gegenüber den Hauptrivalen, der muss nicht attackieren, der muss erstmal nur mitfahren. Und vielleicht haben sie das im Hinterkopf, zu sagen, okay, wir nehmen sogar das gelbe Trikot, wobei ich mir nicht vorstellen kann, das wissen wir hier, das Mannschaftszeitfahren gewinnt, aber vielleicht vor UAE bleibt mit Pogacar. Vielleicht ist das auch der Hauptpunkt. Und ja, aber keiner möchte natürlich gleich mal 30 oder 40 Sekunden Rückstand haben, das ist auch klar.
Ja, aber es ist ja auch kein klassisches Mannschaftszeitfahren, so wie wir es von früher kennen. Ja. Ne? Also sie haben es ja jetzt ein paar Mal dieses Jahr schon gemacht. Es ist im Grunde genommen ja ein Einzelzeitfahren, was sie als Mannschaft, wie sie als Mannschaft antreten. Also jeder kriegt seine Zeit. Früher war es immer so, dass der fünfte oder zum Schluss, glaube ich, der dritte Fahrer, die die Zeit gegeben hat von der Mannschaft. Ja. Und jetzt kriegt jeder seine individuelle Zeit. Also die ersten 16 Kilometer sind wirklich dead flat, also dieses einfach komplett also flach,
fährt super Windschatten, super Motorpacing,
16 Kilometer und muss 3,6 Kilometer können die dann da Vollgas hochfahren und müssen das dann auch und jeder kriegt dann seine eigene Zeit. Ne? Das, da wird es mit Sicherheit so sein, dass Vingegaard, weil es auch wirklich nochmal hochgeht, ne? Also es geht berghoch am Stadion vorbei, dann ist nochmal eine Abfahrt, geht es einmal rum um diesen ganzen Park, um das Stadion drumherum und dann geht's nochmal wieder hoch und die letzten ja, 800 Meter, das ist nochmal ein wirklich, wirklich steiles Stück. Das ist schwierig, dann zusammen zu bleiben. Bei denen ist es ganz klar, ist alles für Vingegaard und der wird dann auch zum Schluss dann hochsprinten. Ja, bei Red Bull, Bora und Skrohe müssen im Grunde genommen zusammen ankommen. Ne? Und da bin ich mal gespannt, ob das so klappt. Ja.
Remco Evenepoel, Flo, ist gestern gefragt worden auf der Pressekonferenz, wer vor ihm fahren wird und wer hinter ihm fahren wird. Und da hat er ein großes Geheimnis draus gemacht. Ist das so entscheidend?
Also die Reihenfolge ist bei einem Mannschaftszeitfahren schon immer von großer Bedeutung, wie du dich aufstellst. Ich habe mich eigentlich auch gewundert, dass er da nicht so richtig drauf geantwortet hat. Insgesamt, ich habe das eigentlich vor allem auch nachgelesen. Wir haben uns ja vorhin noch drüber unterhalten, wurde ja geschrieben, hätte die Leute angeblafft auf die Fragen. Das haben nicht alle so gesehen.
Fand ich übertrieben, die Formulierung.
Ja. Aber natürlich macht man sich darüber enorm viele Gedanken, in welcher Reihenfolge man fährt. Das ist ja wohl
eindeutig klar.
Du hast es gesagt, früher als Mannschaftszeitfahren noch 50, 60 Kilometer lang waren, da war das natürlich von noch viel, viel größerer Bedeutung. Wie halte ich meine Leute raus? Wer ist da der Zug? Weil wir haben in diesem Mannschaftszeitfahren ein paar absolute Top-Leute dabei in verschiedenen Teams. Also wenn du mal schade schaust, wie Ineos sich aufstellt. Ich meine, das ist ja eine Mannschaft, die scheint ja wie gemacht nur für dieses Mannschaftszeitfahren. Die wollen das Ding gewinnen. Das ist übrigens auch mein Kandidat auf den Sieg. Was die für Leute und wie die fahren werden, wie die sich aufstellen taktisch, das finde ich noch viel spannender als das, was wir bei Red Bull Bora Hans Groh sehen. Weil das ist eine Mannschaft, die, glaube ich, wirklich das Ziel ausgibt, wir wollen das Ding gewinnen. 100%. Und kommen damit Gerner und Voss und Tarling ist jetzt noch nach, was heißt nachnominiert, als letzter noch nominiert worden. Übrigens der einzige Brite in diesem Team, ist auch eine Ausnahme, bei jetzt heißt es ja Net Company, Ineos. Ich bin da total drauf gespannt, wie sich die Mannschaften, was die Reihenfolgen zum Beispiel angeht, aufstellen.
Mhm. Aber das ist ja das Thema, um auf Evenepoel zurückzukommen und dieser Reihenfolge. Jetzt ganz platt gesagt, bei Wismar ist es klar, so einer wie Affini, der fährt es im Flachen und Vingegaard muss, weil er da der Stärkste ist, und Vingegaard muss es dann berghoch richten. Bei Red Bull ist eigentlich Evenepoel für beide Rollen vorgesehen, weil er wäre der Pflaster als Weltmeister im Zeitfahren, er wäre der Stärkste im Flachen und er muss natürlich am Ende auch gemeinsam mit Florian Lipowitz als Erster den Berg hoch und das ist deren Spagat, den sie in irgendeiner Form auflösen müssen. Ja. Es gibt sehr viele von der Sorte Spagat, die Red Bull zu lösen hat zwischen den beiden, glaube ich.
Ja, das sind ja auch sehr spannend. Also jeder wird eine eigene Taktik haben. Ne? Bei dem einen wird der andere vielleicht, wird der einer 5 Kilometer von vorne fahren, direkt rausgehen und die anderen ruhen sich erstmal aus. Die anderen probieren mit allem Mann möglichst hohes Tempo zu fahren. Was so diese Reihenfolge betrifft, ist es natürlich erstmal sehr wichtig, dass jeder auch Windschatten kriegt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Michael Rich damals in Mannschaftszeitfahren gefahren bin, dann brauchte ich nicht vor dem fahren. Hinter dem war es sehr schön, aber wenn ich vor dem gefahren bin, dann war es auch so, dann bin ich vorne aus der Führung raus und dann hat der mal richtig den Gashahn aufgedreht, da bin ich gar nicht wieder hinten reingekommen. Also das ist ja auch, man muss sehr homogen fahren als in so einem Mannschaftszeitfahren. Ja? Es bringt nichts, wenn dann einer sich gut fühlt und die Geschwindigkeit um 5 km/h erhöht, dann kommt der Fahrer, der gerade kurz vorher im Wind war, kommt gar nicht mehr in den Windschatten rein. Und dann verlierst du sofort wieder einen Fahrer. Also das muss man wirklich trainieren. Und dann muss das auch nochmal von der Stärke, müssen die Fahrer zusammenpassen. Und das muss man einfach trainieren.
Wir haben ja bei uns in der ARD Mediathek deine Tour stehen mit Fabian Cancellara, der ja von der Königsdisziplin spricht beim Mannschaftszeitfahren und vor allem aber von der Angst der schwächeren Fahrer. Ja, ist nicht die Angst der Starken.
Da glaube ich, eine kleine Anekdote, das war, glaube ich, Paris-Nizza oder Tirreno-Adriatico. Da ist er nämlich so schnell gefahren und war so viel stärker als wir alle anderen. Ich weiß nicht, ich bin da 650 Watt im Windschatten gefahren. Ich bin hinterher im Stehen gefahren und konnte dem nicht hinterherfahren, sondern hat er einen nach dem anderen von uns abgehängt. Und ich weiß nicht, Tepsra war es nicht, ich weiß nicht mehr, der war auf jeden Fall, waren nur noch 5 Mann. Und auf dem letzten Kilometer hat er wieder so viel Gas gegeben und hatte 5. Mann abgehängt und musste dann die ganze Zeit warten. Und der wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn er von Anfang an alleine gefahren wäre, so wie vielleicht Remco ja dann auch. Also manchmal ist es wirklich besser, wenn die einfach viel länger fahren, viel längere Führungen, weil die einfach so viel stärker sind als die anderen. Ja. Aber da war es dann halt so, sind wir, glaube ich, hinterher Achter geworden im Zeitfahren, obwohl wir eigentlich auf Papier stärker gewesen wären. Aber wenn du dich als Leader so stark fühlst und das Team kaputt fährst, dann bringt das nichts. Hier jetzt bei der jetzigen Ausgabe ist es natürlich was ganz anderes, weil da die individuelle Zeit zählt. Also das, wie gesagt, habe ich ja gerade erklärt, es ist im Grunde genommen ist es ein Einzelzeitfahren, weil jeder einzeln gewertet wird, aber sie dürfen als Mannschaft, sie dürfen eine Einzelzeitfahren mit Windschatten fahren. So könnte man das
machen. Was du sonst nicht darfst, dürfen sie jetzt.
Ja, genau, aber auch nur in der Mannschaft. Ja. Ne? Also wenn du jetzt überholt wirst, gut, die haben 5 Minuten Abstand, also das kann es durchaus geben. Ne? Also das kann, wenn da einer die ersten 5 Kilometer nur fährt und dann locker fährt und ein Remco von hinten ankommt, du
weißt nicht. Also wird es Mannschaften geben, die tatsächlich so aufgestellt sind, dass praktisch das Stück bis zum Berg unter den, ich helfe mal, 6 Helfern, wenn man 2 Kapitäne so rechnet, aufteilt und der Erste fährt die ersten 2. Das hat Bahrain zum Beispiel gemacht bei der Dauphiné, wo es ja das als Generalprobe gab. Und dann Bauhaus war der Erste, der war nach 2,5 Kilometern schon raus aus dem Windschatten. Und dann gut, hier wird man dann trotzdem, also 5 Minuten ist schon wirklich viel. Ne? Also, wobei der kriegt dann auch nochmal 1,30 berghoch.
Ja. 30% Karenzzeit haben wir. Ne?
Ja. 5 Minuten ist okay, kann man sogar machen, aber könnte es sein.
Ja,
jetzt fährt man halt mit den Nächsten mit. Also
ich habe mir gestern die Räder auch nochmal angeguckt. Also bei Lil Trek, die meisten fahren ein 68er Kettenblatt. Also ich muss das nochmal ausrechnen, 68-10. Das ist eine Übersetzung, da kann ich mich auf die Pedale stellen, da geht gar nichts voran. Da dreht sich gar nichts. Also es gibt auch welche, die haben, glaube ich, hinten dann 38er sogar auch. Also der Gedanke dahinter ist, dass die Kette dann immer in der Mitte fährt, dass man nie in den dicksten Gang fährt, sondern immer mittig fährt, damit die Kette nicht so viel nicht so viel knickt und dann weniger Reibung dadurch hat. Aber auch da mit dem 68er Kältenblatt, wenn du hinten 36 fährst, das ist ein ganz schön dicker Gang. Also wenn du da all out reingefahren bist in den Berg, dann musst du ja auch noch irgendwie wieder hochkommen. Mhm.
Ich kenne das aus zwei anderen Disziplinen, wo sich im Laufe der letzten 5, 7 Jahre die Taktik komplett verändert hat, weil man auf die Idee gekommen ist, das, was wir früher gemacht haben, was auf der Straße Belgischer Kreisel heißt, das heißt, wir wechseln die Führungen, ist nicht das Effektivste. Flo, du weißt, dass die Bahnvierer, so sind die deutschen Frauen Olympiasieger geworden in Tokio, an dem sie gesagt haben, wir haben eine, nämlich Mieke Kröger, die fährt
voll den ersten
Wumm und wir wechseln nicht. Und so ist es, ich mache im Winter Eisschnelllaufen, da gibt es diese Teamverfolgung. Auch da sind die Deutschen vor 2 Jahren auf den Trichter gekommen. Nee, wir wechseln nicht, sondern wir laufen immer in derselben Reihenfolge, ohne zu wechseln. Die ganze Strecke, eine von vorn, die anderen schieben von hinten. Sodass dieses Wechseln, das hat man biomechanisch rausgefunden, das ist ein Nachteil. Das ist jetzt auf der Straße vielleicht ein Tick anders, aber es ist sicherlich ein Ansatzpunkt für so ein Zeitfahren auch zu sagen, der erste fährt 3 Kilometer und dann der zweite 3 Kilometer und dann raus.
Ja, das ist immer ganz witzig, weil die, und deswegen war Remco, glaube ich, gestern auch so ein bisschen, ja, nicht ungehalten, aber sagte so, ja, oder hat ein Geheimnis daraus gemacht, weil, ja, da stehen 10 Trainer, alle haben einen Plan und sagen, du musst so lange fahren, du musst so lange fahren, du musst so lange fahren. Und dann sind es, weiß ich nicht, 32 Grad und dann kann der Erste schon mal nicht den Kilometer fahren, sondern nur 800 Meter und dann irgendwann geht das alles durcheinander. Weil es funktioniert meistens nie so, wie man sich das so vorgestellt hat. Und wenn der eigentlich vor Remco fahren sollte, schon früher abgehängt ist, weil es nicht geht oder weil er einen Platten hat oder was auch immer, dann darf man ja nicht durchdrehen, ne? Dann muss man auch die Nerven behalten und muss eine neue Taktik oder beziehungsweise eine andere Reihenfolge dann eingehen. Und das kann halt immer mal sein, dass man auch eine Runde taucht. Also dass man sagt, ich muss jetzt mal zweimal durchatmen, dann kann ich nochmal eine Führung fahren. Deswegen hat er das, glaube ich, sieht er das gar nicht so eng mit diesem, dass es immer eine Reihenfolge sein muss. Deswegen war er auf die Frage, glaube ich, auch.
Aber weil du gerade eben das Wort Platten in den Mund nimmst, was hier natürlich angerichtet, du kannst natürlich auch eine Menge verlieren.
Ja, klar.
Du kannst, am Anfang ein Defekt. Die Mannschaften sind ja unglaublich stark ausgestattet. Im Reglement steht es drin, wie viele Begleitfahrzeuge hinten dran fahren dürfen. Es sind mehr als nur 3. Ja. Mhm. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf. Könnten 8 sein oder so. Also eine unglaublich hohe Ausstattung, weil natürlich jeder eine panische Angst hat. Und das ist bei den Mannschaften Picknick, ja, oder Jayco, natürlich anders, ja, weil die keine Ambitionen im Gesamtklassement haben, die gehen mit einer ganz anderen Grundeinstellung an, die haben nichts zu verlieren. Da spüre ich auch so eher, Felix Engel hat das auch, so eine Vorfreude, aber da ist keine Nervosität, ja, die gehen dieses Mannschaftszeitfahren ganz anders an, finde ich auch echt spannend, ja. Da gibt es aber einige Mannschaften, die haben eine Menge zu verlieren.
Ja. Beliebter Satz bei einer großen Rundfahrt, du kannst an diesem Tag die Tour nicht gewinnen, aber du kannst sie verlieren. Ja. Das wahrscheinlich auch noch nicht, aber wenn du mit einer Hypothek in die übrigen 20 Etappen gehst, ist das auch nicht so richtig geil.
Nee, ja, genau. Es ist besser, wenn du immer vorne dran bist oder ganz nah dran bist, dann weißt du, okay, jetzt läuft das, aber wenn du schon 30 Sekunden auf der Uhr hast, vor der ersten Etappe, dann ist es erstmal für den Kopf nicht so gut, aber ich habe gestern mit Florian auch nochmal gesprochen, er sagte, ja, selbst wenn das so ist, ich habe noch, das sind 3 Wochen. Und habe ich ihm auch gesagt, letztes Jahr, das waren 11 Minuten, die er hatte.
Mhm. Ne? Das auf Pogacar. Sind 11 Sekunden auch egal.
Das sind dann 11 Sekunden egal. Das musst du natürlich im Kopf hinterher machen. Also klar, ja, Platz 4 war es dann ein bisschen enger. Ne?
Das ist, finde ich ja spannend, was Holger vorhin angedeutet hatte. Ja, auch vielleicht für den Kopf. Ne? Wenn du schon mit einem leichten Vorsprung in die übrige Tour reingehst, dann muss der andere erstmal aufholen. So, ne?
Wenn ich jetzt bösartig sage, die 11 Sekunden zu Pogacar sind für Lipowitz egal, aber 11 Sekunden zu Evenepoel wäre nicht so schön für ihn.
Ja, aber ich glaube, das ist, glaube ich, egal. Ich habe wirklich das Gefühl, das funktioniert ganz gut bei denen. Also die wissen beide, was sie können. Und also Remco will auf jeden Fall das gelbe Trikot. Und Florian ist da, der wird auf keinen Fall, selbst wenn er dran ist, der wird ja nicht vorbeifahren. Der wird ja auch, glaube ich, nicht vorbeifahren können, weil Remco, der ist wirklich im Kopf, hat er dann den Killerinstinkt, aber das ist auch egal. Dann wird er ja nur noch mehr Druck abnehmen und das glaube ich, sehr gut
für ihn. Wäre vielleicht auch für das Aroma an der Mannschaft nicht so clever, wenn er ihm, also für der theoretische Fall, dass Lipowitz vor Evenepoel da oben ankäme, wäre wahrscheinlich, also wird ja nicht passieren, aber wäre wahrscheinlich auch für alles weitere.
Also wenn alles läuft, ne? Also wenn einer einen Defekt hat, wird auf keinen gewartet, bin ich mir ganz sicher. Also ja, wenn Lipowitz einen Defekt hat, warten die nicht.
Aber ich glaube,
wartet Remco nicht.
Ich glaube,
es werden andere warten, das funktioniert natürlich. Also man kann sich ja auch splitten. Mhm. Also man könnte ja die Mannschaft.
Wenn noch so viele dabei sind.
Genau, wenn noch so viele dabei sind, kann man sagen, hier einer oder zwei, die warten jetzt bei Florian, fahren nochmal alles und dann muss der alleine fahren. Aber auch wenn Remco einen Defekt kriegt, werden die dann nicht rausnehmen. Das kann man sich nicht leisten. Ja. Das funktioniert nicht.
Ich glaube, der Plan ist schon, oder der Wunsch von Red Bull, Evenepoel holt das gelbe Trikot. Hat das ein paar Tage, dann ist er zufrieden, dann hat er sein Gelbes und dann ist er auch vielleicht noch bereiter, um dann hinten raus Lipowitz zu helfen.
Ich glaube, dann werden alle zufrieden, egal wie. Ne? Also, jeder will, er hat die Möglichkeit, ins Gelbe zu schlüpfen und das hat man auch gesehen. Deswegen war der auch so fokussiert und deswegen war er vielleicht so ein bisschen flapsig auch in der PK. Der will jetzt auch einfach, dass das Ding startet. Ne, der hat keinen Bock auf diese Fragen, was, wenn, wäre, wenn, wie und so. Damit will der sich gar nicht beschäftigen. Die fokussieren sich auf sich, auf ihre Taktik, auf das, was sie trainiert haben und den Rest ist ihm auch egal.
Ja, die haben, und ganz nebenbei, gelbes Trikot ist das eine, aber das andere ist das, was sie natürlich ganz laut vor sich hertragen, sie wollen eine Etappe gewinnen. Das hat lange genug nicht geklappt bei der Tour de France und das wäre der Etappensieg. Dann ist es erstmal egal, ob jetzt Mannschaftszeit fahren oder eine normale Etappe, dann haben sie das schon mal eins von ihren zwei Zielen erfüllt. Das andere Ziel heißt Podium, das müssen sie auch ausgeben, logischerweise. Darum sind sie auch komplett auf dieses Zeitfahren morgen fokussiert, weil die Chance, es gibt Ineos und es wird auch noch ein, zwei andere geben, die da wirklich drauf schielen und natürlich wird UAE ganz anders fahren als bei der Dauphiné, aber natürlich mit dem Weltmeister im Zeitfahren ist die Chance rein rechnerisch, in den Bergen ist immer ein Pogacar da, im Sprint spielen sie keine Rolle und sie haben eigentlich, wo man sagen kann, sie haben eine handfeste Chance auf einen Etappensieg, ist dann nur noch das Einzelzeitfahren mit Evenepoel in Evian, aber es fehlt eben auch Philipp Ogana mit hier.
Das ist übrigens ein großes Ziel, hat Remco Evenepoel gestern durchblicken lassen, dieses Zeitfahren zu gewinnen. Also er will einen Etappensieg, das ist sein Ziel für diese Tour. Wir haben jetzt über den Modus gesprochen, die einzelnen Zeiten werden gewertet, aber Flo, es gibt ja auch ein Bergtrikot und auch ein gutes Trikot, was da vergeben wird.
Ja.
Wie läuft das?
Ja, also tatsächlich im Reglement steht es dann drin, der Beste bei der ersten Zwischenzeit wird das grüne Trikot bekommen und derjenige, der am schnellsten den Schlussanstieg bewältigt, wird das Bergtrikot bekommen. Und das erinnert mich natürlich an das Jahr 2000 beim Start. Da hat ja Marcel Wüst dieses Reglement besonders gut gelesen und ist diese Brücke hochgesprittet wie ein Irrer und hat tatsächlich das Bergtrikot bekommen. Und das war damals besonders gut, weil an den nächsten Tagen gab es keine Bergwertung. Also er hat es drei Tage dann getragen. Das hat sich als doppelt und in dem Sinne dann dreifach gelohnt. Das war eine tolle Geschichte. Ja, sie wollen natürlich, dass die Trikots vergeben werden.
Und es gibt keine Punkte, ne?
Es gibt keine Punkte, Es gibt keine Punkte. Es ist also keine klassifizierte Bergwertung. Es ist als Bergwertung reingeschrieben, aber es gibt keine Punkte fürs Bergtrikot. Und wahrscheinlich auch keine Punkte fürs grüne Trikot. Nee, genau. Da gibt es ja auch nochmal eine Änderung. Es gibt ja jetzt inzwischen 25 Punkte für das Zwischensprint. Es hat ja so ein paar Anpassungen im grünen Trikot gegeben im Reglement.
Das ist wirklich spannend. Also es gibt beim Zwischensprint mehr als bei einer Bergwertung. Ankunft.
Ja.
Da gibt es nur 20.
Ja. Und bei den fünf Flachetappen gibt es jetzt 70 Punkte.
Genau.
Das heißt, du kannst also nicht nur in der Theorie und in der Praxis, könntest du 95 Punkte holen bei einer richtigen Flachetappe. Das heißt, die Sprinter werden also wirklich, also diese Leute,
oder Allrounder, die auch, ne? Oder,
ja, ja, aber also sie wollen wirklich vermeiden, dass irgendwie Pogacar in die Nähe
genau,
des grünen Trikots kommt, glaube ich mal. Ja.
Aber ich habe gelesen, es hat einer mit diesem neuen Reglement, mit diesen neuen Punkten das Vorjahr nochmal durchgerechnet, hätte trotzdem, trotzdem.
Ja. Also auf jeden Fall, es wird Trikotträger geben, ja, und es bleibt nicht aus. Also alles wird präsentiert und alles hat irgendwie auch einen Grund, warum man das bekommt.
Ja, irgendwie auch spannend. Das ist ein schönes Spielchen. Das,
also wir haben gestern schon drüber gesprochen, Holger und ich. Na, das wird ja mal spannend für uns rauszukriegen, wer da am schnellsten den Berg hochgesprintet ist. Wie diese Zeit ausgeworfen wird, also für uns als Kommentatoren, das wird nicht ganz einfach. Aber dafür haben wir Fabian Wegmann
dabei. Das ist manchmal... aber das wird ja die Zeit wird unten genommen, ne? Unten ist ein...
Ja, aber ob das direkt ausgeworfen wird...
da müssen wir ein bisschen drauf gucken.
Das ist schon oft gewesen bei der Tour, wenn so am Anfang irgendwie so, da kommt ja mal zur Siege auch, mit dem man so gar nicht gerechnet hat, wenn man sich auf dem Schirm hat. Ich habe gestern mal drüber nachgedacht, wer kriegt eigentlich das erste weiße Trikot, wenn das halbwegs normal läuft? Und bin bei...
Ja, der im Gesamt.
Ja, ja, aber wer, welcher Name? Lipovic und Evenepoel sind raus aus der Wertung. Thaling ist so jung noch, aber ja, ob am Ende er mit Ghana mitkommt. Sexas weiß ich nicht, ob die Mannschaft wirklich so stark sein wird. Was ist eigentlich mit Georg Steinhauser? Mhm. Weil die können das richtig gut. Die haben sich auch sehr darauf fokussiert. Möglicherweise ist er am Berg auch einer, der mitkommt mit Carapaz und so. Ben Healy. Darauf bin ich mal so alle durchgegangen, dass wir am Ende nicht überrascht sind und sagen, oi.
Ja, ja, ja.
Also ich stimmt, kann, ja, auch mit dem Bergtrikot wahrscheinlich ist es dann doch wieder hinterher Pogacar. Ne? Also.
Die Schlacht erleben wir dann am dritten Tag, wenn wir gleich mal eine 1er Bergwertung haben.
Genau. Aber auch der zweite Tag hier in Barcelona wird richtig, richtig hart. Ne? Sie fahren 3 Schlussrunden, nicht so wie damals, dass man einmal durch die Stadt fährt und dann einmal hoch zum Stadion, sondern man fährt 3 Runden, also wie der Katalonien-Rundfahrt. Und gut, die fahren, glaube ich, 6 Runden da immer oder 7, weiß ich nicht. Aber das ist auch immer, da kommen nur 20 Mann an. Also da wird kein Sprinter ankommen. Also Van der Poel ist sicher, ist auch so ein Kandidat. Der ist sehr gut gerade, auch im Zeitfahren. Mit Sicherheit auch eine starke Mannschaft. Der schielt da mit Sicherheit auch drauf. Das glaube ich auch, aber wenn Pogacar, und das befürchte ich einfach, wenn er so stark ist, wie er ist, dann sprintet der da hinterher auch den Berg hoch.
Ja.
Hängt den ab von vorne.
Pogacar übrigens im Eminem-Style.
Jo.
Kurze, blond gefärbte Haare.
Und auch das, ich war bei der Pressekonferenz und die kam so aus dem Hintereingang, so die Treppe hoch.
Das ist gar nicht erkannt erst.
Er kam da mit so einem Jutebeutel umgehängt, also eine Trainingshose, so ein T-Shirt an, so ein Jutebeutel, wo seine Radklamotten drin waren für später und hat sein Fahrrad in der Hand gehabt, hat es die Treppe hochgetragen. Kein anderer Fahrer, also von den Top-Fahrern, die Pressekonferenz gemacht haben, die haben alle ihr Fahrrad tragen lassen. Der hat es selber getragen. Das ist so, und dann ist er da durch, jo, moin. Und also es war wirklich, eben die Kids von John waren noch da. Dann hab ich noch gefragt, hier kannst du das, sind die Kinder von John, kannst du dem nochmal unterschreiben? Und dann macht er das auch, ja. Und zwar nicht so, mach so nebenbei und dabei weggucken, sondern guckt die wirklich an, redet mit denen, fragt die, ob sie Spaß haben und macht dann hinterher noch ein Foto und du siehst in dem Foto, dass er wirklich relaxed ist, dass er das Foto gerne gemacht hat und nicht einfach die Mundwinkel so rechts und links gezogen hat und so gegrinst hat. Und da siehst du einfach diese unfassbare Lockerheit. Und Del Toro, genau dasselbe, der ist einfach hinterher getigert und auch so und hat den einfach so nachgemacht, sag ich mal. Aber klar, wenn der Chef, sag ich mal, so relaxed ist, dann bist du natürlich auch so relaxed. Ne? Wenn du weißt, dass du gut drauf bist, dann ist die Stimmung gut, dann sag ich, ja, machen die schon. Und dasselbe gilt für Nils, ne? Der sagt dann, Nils weiß, dass er gut drauf ist und er sagt, ja, den macht er schon. Ich muss meine Arbeit machen, hau mir da jeden Tag voll in die Fresse, aber ich weiß ganz genau, wenn ich das mache, im Normalfall gewinnt er dann noch.
Am UAE-Bus war übrigens super Stimmung, da waren mexikanische Fans und Del Toro ist dann auch rübergelaufen und so, das war toll. Das, was du eben beschrieben hast, genau so war das auch draußen am Bus. Völlig entspannt.
Ja.
Pogacar, da denkst du immer so irgendwie, es muss doch irgendwas geben, wo du mal einen Angriffspunkt hast. Aber nein, der ist halt immer, also das muss man sagen, der ist immer mega sympathisch, mega nett, mega höflich und einfach der Beste. Und also du hast nichts, wo du sagen kannst, irgendwie, das jetzt war komisch von ihm, sondern immer durchweg
positiv. Aber auch er ist natürlich nicht gefeit davor, dass er irgendwann mal in einem Rennen vielleicht, wir wollen das nicht hoffen, um Gottes Willen, darum geht es nicht, dass auch er mal betroffen ist. Er hat es in seinem privaten Umfeld mit seiner Lebensgefährtin jetzt erfahren, wie schnell das gehen kann, die schwer gestürzt ist, das war richtig heftig.
Kiefer gebrochen.
Auch ihn kann so etwas erwischen, er ist bislang immer relativ glimpflich davon gekommen. Er ist auch bei der Tour schon gestürzt, haben wir auch schon erlebt, an so einer Bordsteinkante. Mhm. Es ist alles möglich. Aber trotz allem, wir waren ja bei dem Thema, welche Ausstrahlung hat er? Die ist rundum positiv.
Ja. Also er war mega locker, ich finde aber auch Jonas Vingegaard war mega entspannt. Also so habe ich ihn eigentlich auch noch selten erlebt. Ja, merkst du richtig, Giro-Sieg in diesem Frühjahr, das nimmt natürlich Druck, das nimmt auch ein bisschen Last von der Mannschaft, auf die ich sehr gespannt bin, ohne Wort von Art. Und Jonas Vingegaard hat also fast demütig davon gesprochen, dass Pogacar einfach der beste Fahrer ist, der wahrscheinlich jemals Rad gefahren ist und er ist einfach wahnsinnig dankbar, dass er ihn schon zweimal besiegen konnte und würde es natürlich gerne auch ein drittes Mal schaffen.
I still think that Tadej is probably the best rider who has ever been in the bunch. So also for me personally to have been able to drop him is something really incredible for me. And yeah, it's something that I'm extremely proud of, and also it gives me motivation to try to do it again, and to try to do it this year, to also to give the confidence that I am one of the guys who can actually challenge him.
Ja, einer derjenigen, der ihn vielleicht schlagen kann, Michael Ostermann, der jetzt gerade nicht dabei sein kann, weil er bei einer Sicherheitsunterweisung des Tourveranstalters sein muss. Er hat nämlich einen Aufkleber auf dem Auto, mit dem er sich im Feld bewegen darf, und da gibt es ganz klare Vorschriften. Das muss er sich jetzt einmal anhören.
Im Feld bewegen ist, glaube ich.
Den Aufkleber hat er nicht.
Auf der Strecke. Und da gibt es natürlich, besondere Verkehrsregeln. So, das wollte ich damit sagen. Der hat dann gleich Tadej Pogacar gefragt, was er denn davon hält, dass Jonas Vingegaard derjenige ist, der ihn möglicherweise besiegen kann. Und Pogacar hat gesagt, ey, da gibt es doch einige. Unter anderem auch der Mann, der neben mir sitzt, Isaac de Toro. Der war nämlich auch auf dieser Pressekonferenz. Ja. Der hat genau 3 Fragen gestellt bekommen auf Spanisch. Sonst ging es nur um Pogacar. Aber wir hören den Großmeister mal.
I don't think that he's the only one that can come close. I think that there's quite a few guys here that can aim for the victory. Also this guy next to me. So, the competition between me and Jonas, of course, the last few years was spectacular, I would say, and I think it will continue for a few more years, I hope, and we will see. We push each other to the new heights every year, so yeah, we will see how far we go this year.
Sie pushen sich gegenseitig und er hofft, dass es dieses Duell noch ein paar Jahre gibt, was ich ganz erleichternd fand, weil man hat ja zwischendurch auch mal so spekuliert, ob der nicht irgendwann noch genug haben könnte, aber das klang so, das wird noch ein paar Jahre weitergehen, möglicherweise.
Ja, das war ja letztes Jahr nach der Tour, da war er wirklich durch, ne? Da hat man einfach gemerkt, da war er, da ist ihm das alles wirklich auf den Senkel gegangen, ne? Mit den Pressekonferenzen, die ganzen Fragen, und dann war er ja anscheinend auch ein bisschen angeschlagen, und da war er zum ersten Mal nicht mehr dieser lockere Typ. Und er wurde ja auch nochmal gefragt, er ist, glaube ich, 14 Renntage erst dieses Jahr 16. gefahren, oder 16. Mhm. Er hat da ein bisschen rausgenommen. Die Frage kam ja auch in der Pressekonferenz, ob er das deswegen gemacht hat, damit er wieder Spaß am Radfahren hat, dass er weniger Rennen fährt. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, er hat immer Spaß am Radfahren. So, das ist ein bisschen umschifft. Aber ich glaube, das hat schon, das war schon der Grund, warum er weniger jetzt fährt als letztes Jahr, damit er ein bisschen mehr Ruhe hat. Weil dieser ganze Trubel, das geht auch wenn man es ihm nicht ansieht, geht es nicht immer spurlos an ihm vorbei. Ne?
Steile These, die ihr mir wahrscheinlich nehmen werdet. Ich glaube, es könnte eine ganz enttäuschende Saison-Tour für Wismar werden, dass Vingegaard das Podium verpasst und es gibt auch keinen Etappensieg. Ich habe erwähnt, dass Wout van Aert nicht dabei ist. Der war eigentlich immer für einen guten Tag gut.
Ja.
Ist eine steile These, aber haltet ihr das für denkbar, dass es dann doch einfach zu viel war mit dem Giro für Vingegaard?
Das kann durchaus sein, ne? Also das steht in Sternen, wie gesagt, der ist gut drauf, der war so konzentriert, ja, der hat er ist ja auch ein ganz anderer Typ als Pogacar. Er war der gibt keinem die Hand, ne? Der macht nur maximal die Faust irgendwie, aber auch das eigentlich nicht. Der hat einen eigenen Stift dabei, also wenn Unterschriften sind, dann holt er seinen eigenen Stift immer raus, damit er ja nicht einen anderen in die Hand nimmt. Und Pogacar macht mit jedem High Five, ne? Also, also der macht schon immer alles sehr richtig, und deswegen beim Giro hat das auch sehr gut geklappt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da einbricht, aber klar, wenn es immer 1-1 ist, hat er jetzt in den letzten Jahren immer den kürzeren gezogen oder fast immer gegen Pogacar. Deswegen wird das eng. Und ob die anderen dann die Möglichkeit haben, mal eine Etappe zu gewinnen, wenn er so fährt wie letztes Jahr, dann holt er einen Wismar-Fahrer ein, der Pogacar, wenn er unbedingt will. Ne?
Etappensieg könnte ich bei dir sein, aber vom Podium rutschen, also er war noch nie schlechter als Zweiter. Und es ging ihm sicherlich schon schlechter in der Tourvorbereitung als in diesem Jahr. Das Spannende ist ja für uns alle, dass wir es gewohnt waren, dass der Großteil der Favoriten sich einmal misst und trifft bei der Dauphiné-Rundfahrt. Und dann voriges Jahr war das Ergebnis auf den ersten 3 Plätzen identisch zur Tour de France. In diesem Jahr, Remco Evenepoel ist 2 Monate lang kein Rennen gefahren. Jonas Vingegaard ist über einen Monat kein Rennen gefahren. Florian Lipowitz ist außer Konkurrenz, hat in Slowenien gegen null Konkurrenz sich Selbstvertrauen geholt, aber kein Vergleich. Und auch für Tadej Pogacar bei der Tour de Suisse blieb eigentlich kein Konkurrenz mehr übrig, sodass auch das klar war, wie es läuft. Beide haben ihre Form nachgewiesen, aber wie das im Vergleich aussieht, wissen wir einfach in diesem Jahr nicht. Und das, wir werden es morgen beim Mannschaftszeitfahren schon so ein bisschen erahnen, wer da wie schnell hochstiefelt. Da wird man schon mal sehen. Und noch mehr dann am Sonntag. Also es ist nicht so, dass man jetzt in diesem Jahr sagt, naja, dann warten wir halt und dann kommen Sprints und dann geht's durch die erste Woche und dann kommt nochmal das, Zeitfahren und irgendwann kommt der erste Berg und dann werden wir sehen, wie das Kräfteverhältnis aussieht. Das lernen wir jetzt am Wochenende schon.
Ja. Übrigens gab es gestern eine Doppelpressekonferenz, Remco Evenepoel, Florian Lipowitz. Es sind 15 Fragen gestellt worden, 8 davon an Remco Evenepoel, 5 an beide und nur 2 an Florian Lipowitz. Und davon kam eine noch vom Kollegen Stefan Klemm aus Deutschland. Also das internationale Publikum hat sich ja doch auf Remco Evenepoel eingeschossen, aber wir haben natürlich noch viele Fragen gestellt. Am Anschluss der Teampräsentation hat Steffen Gahr mit Florian Lipowitz gesprochen.
Florian Lipowitz, der Tourstart rückt immer näher. Die Teampräsentation war, glaube ich, schon mal ganz stimmungsvoll. Wie sehr haben Sie es genießen können?
Ja, ich meine, es ist super besonders, hier zu sein. Und wenn man die Menschenmengen sieht, ja, freue ich mich auf die nächsten 3 Wochen. Ich meine, ja, das kann man nicht vergleichen mit keinem anderen Radrennen. Und ja, ich glaube, es ist ein Traum von jedem Profi, hier am Start zu sein. Und ich freue mich, dass ich hier jetzt zum zweiten Mal dabei sein darf.
Die Erwartungen an Sie sind natürlich riesig nach dem Podium im letzten Jahr. Mit welchen Erwartungen gehen Sie selber rein?
Ja, ich mache mir nicht allzu große Erwartungen mal am Start. Ich will Tag für Tag schauen. Die Vorbereitungen liefen gut. Und ja, ich glaube, wir haben eins der stärksten Teams hier. So, ja, ich bin einfach happy, hier zu sein und dann einfach schauen. Ich glaube, letztes Jahr hat es auch ganz gut funktioniert. Und dann ja, müssen wir einfach schauen, was dann auch in der dritten Woche passiert, weil ich denke, da wird es definitiv, wird sich die Tour entscheiden.
Ihr Team geht mit der Doppelspitze in dieses Rennen, Sie und Remco Evenepoel. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das funktioniert und es keinen Zoff gibt?
Ja, ich bin ehrlich gesagt super happy, dass wir ja, mit der Besetzung zur Tour kommen. Ich glaube, wir können gegenseitig viel Druck von uns einander nehmen und ja, ich glaube, ich kann auch noch viel von Remco lernen und wenn man auf Samstag schaut, den besten Zeitfahrer der Welt im eigenen Team zu haben, ich glaube, da kann man nur profitieren davon.
Aber es ist ein Einzelzeitfahren in der Mannschaft ausgetragen, also die Zeit jedes Einzelnen zählt. Das heißt, Sie können auch schon Sekunden verlieren. Wie werden Sie es angehen als Team?
Ja, natürlich müssen wir bis zum Ziel Vollgas fahren. Die genauen Taktiken werden wir jetzt noch genauer besprechen. Aber natürlich müssen wir mit Remco und mir ja, so schnell wie möglich ins Ziel kommen. Aber wenn man die Gesamtwertung nach den 3 Wochen anschaut, zumindest in den letzten Jahren, waren die Lücken so groß. Deshalb denke ich, dass es jetzt nicht auf ein paar Sekunden ankommen wird.
Jetzt kommt er dann gegen Ende, 3. Woche. Sind Sie dann entspannt, wenn Sie am Anfang so 2-3 Sekunden zurücklegen? Ist es dann gar nicht so sehr dramatisch?
Ja, ich glaube, da darf man sich nicht so einen großen Kopf machen. Vor allem die letzten 3 Tage sind super hart und da kann man, glaube ich, Minuten verlieren. Deshalb ja, starte ich mal rein, Tag für Tag schauen und natürlich gehe ich mein Bestes und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt.
Dankeschön, gut.
Ja, dankeschön. Steffen Gahr mit Florian Lipowitz. Fabian, du hast mit Florian auch gesprochen, hast erzählt. Wie wirkt er so auf dich?
Ja, super entspannt. Also es war kurz vorher irgendwie, als sie dann runtergefahren sind. Genauso, was er jetzt gesagt hat. Also ich würde das noch so ein bisschen relativieren. Er hat gesagt, wir können gegenseitig den Druck so ein bisschen wegnehmen. Ich glaube, das ist eher einseitig. Mhm. Also, ne, du hast es gerade gesagt, so 8 Fragen waren nur für Remco. Also der Druck auf Remco ist schon viel, viel höher. Und ja, sind auch mehr belgische Journalisten hier, die haben mehr Fragen gestellt, die sind da irgendwie, also das ist schon, der Druck ist mit Sicherheit bei Remco höher, den er sich auch selber macht. Er will das gewinnen, er will das gelbe Trikot, das fehlt ihm, das braucht er in seiner Palmarès mal irgendwie. Und bei Florian, das will der mit Sicherheit auch, aber bei nicht so wie Remco. Und deswegen ist dieser Druck ist viel mehr auf Remco und das heißt, dass er Florian den Druck viel mehr abnimmt. Es ist nicht 50-50, es ist eher so 80-20.
Muss ich auch sagen, unter welchen Bedingungen ist Remco Evenepoel verpflichtet worden? Da gab es ja nicht, der Grund war ja nicht, gewinn mal in einem Zeitfahren eine Tour de France-Etappe oder wiederhole deinen Sieg als Weltmeister. Der ist als klarer Kapitän eingekauft worden. Und dann zeigt sich aber in dem Moment quasi, da ist aber ein Widersacher im schon bestehenden Team, der hat eine große Zukunft vor sich, nämlich Florian Lipowitz. Deswegen muss man da keine Feindschaft reinreden. Darum geht's ja überhaupt nicht. Aber es ist natürlich eine ganz interessante Konstellation. Mhm. Das kann auf der einen Seite Backup sein. Ja, ich bin doppelt aufgestellt. Mhm. Aber es muss natürlich sich auch zeigen, und das haben wir ja im letzten Jahr gesehen, wenn der Bessere sich abzeichnet, dann muss er auch unterstützt werden. Und das war im letzten Jahr natürlich fatal mit Primoz Roglic, der sich eben nicht in den Dienst von Florian Lipowitz gestellt hat. Und das zeigt dann auch Größe, wenn es dazu kommen sollte, was wir ja auch erwarten, dass Florian Lipowitz an den langen Anstiegen der Bessere ist, dass er dann die Unterstützung erfährt. Das ist dann Teamsport, wenn wir das so erleben. Aber die Grundsituation war bei der Verpflichtung von Remco Evenepoel auch für ihn eine andere. Er wird als Kapitän eingekauft.
Mhm. Tja, die nächsten 3 Wochen werden Antworten geben. Wir gucken mal auf das, was morgen kommt. 17 Uhr geht's los mit dem Mannschaftszeitfahren von Barcelona. Live im Ersten, ja, wie jede Etappe. Ich habe es auch schon mehrfach erwähnt, live auch zu hören auf sportschau.de. Auch wir übertragen im Audiostream mit Tourfunk live jede Etappe. Eigentlich ab 14 Uhr, morgen geht's später los, deswegen morgen auch ab 17 Uhr. Und dann habe ich gleich noch eine spannende Frage an euch. Ihr wisst das noch gar nicht. Ich mache jetzt jeden Tag ein kleines Quiz mit euch. Jeden Tag gibt es eine Frage rund um die Tour. Im weitesten Sinne vielleicht auch mal so ein bisschen rund um den
Liedertrikot ist gelb.
Mann, verrate das doch mal nicht. Hören wir gleich. Vorher habe ich noch einen ganz heißen Tipp für euch. Mythos Tour, kennt ihr bestimmt. Eine ganz tolle Doku-Reihe, die wir haben in der ARD Mediathek. Und seit heute gibt es die 3. Staffel. Von Ole Zeisler und Uli Fritz. Und der erzählt uns mal, worum es dieses Mal geht.
Ja, Mythos Tour 3 dreht sich im weitesten Sinne um das Thema Talente, heißt Rising Stars. Wir haben Florian Lipowitz als Beispiel genommen, letztes Jahr ins weiße Trikot geschlüpft. Den begleiten wir auch in der ersten Folge vor allem, aber es geht dann weiter. Wir widmen uns den Frauen. Antonia Niedermayer, dieses Jahr 2. des Giro, von der ihre Kapitänin Kasia Nevadoma sagt, sie wird bald die Tour de France gewinnen. Und gehen in der 3. Folge mal auf 2 junge Deutsche ein, die Herzog-Brüder. Einer Junioren-Weltmeister, andere Junioren-Europameister. Und ganz zum Schluss fragen wir auch noch, was machen eigentlich die Söhne des Jahrhunderttalents Jan Ulrich? Die haben wir auch besucht.
Ja, klingt super. Mythos Tour 3 ab sofort in der ARD Mediathek. Ihr hört diesen Podcast, den Tourfunk, ab sofort jeden Tag nach jeder Etappe, zum Beispiel bei der ARD Sounds. Ihr seid mit uns live dabei auf sportschau.de. Viele Texte, viele Audios, viele Videos. Ihr bekommt wie jedes Jahr das volle Programm. Und jetzt kommen wir zur Quizfrage. Wir sind in Barcelona, der Olympiastart von 1992. Darum wird sich viel drehen in den nächsten Tagen. Wir werden viel sehen von damals. Also wir fahren, oder nicht wir, aber die Fahrer an den Sportstätten vorbei. Großes Finale oben neben dem Olympiastadion. Und 10 Jahre nach Olympia ist in dieser Stadt, also genau, fast genau auf den Tag, genau 10 Jahre danach, ist hier jemand geboren, der in diesem Jahr bei der Tour auch so ein bisschen angreifen möchte. Welcher spanische Radprofi, Teilnehmer der diesjährigen Tour, ist in Barcelona geboren worden? Ist nicht so schwer, glaube ich.
Señor Ayuso. Der Kapitän des deutschen Teams Lidl.
Ja.
Und wir müssen uns auch dran gewöhnen, oder wollen uns gern dran gewöhnen. Jetzt haben wir ganz viel über Red Bull gesprochen. Es gibt nun mal 2 deutsche Mannschaften. Ja. Blöderweise fahren sie ohne deutschen Profi. Ich habe gestern, haben die Spanier ihn da gelöchert. Juan Ayuso stand daneben mir. Ich habe dann das Mikrofon mit reingehalten, wofür man es mal noch braucht. Er wirkte sehr locker, relaxed. Weiß ich nicht, ob er eine Paella bestellt. Ich habe nichts davon verstanden, aber er war da. Er war einfach mal da. Aber es ist halt, sie haben ja mit Mats Pedersen auch einen Anwärter auf einigen Etappen.
Grün, ja.
Genau. Und ja, sollten wir uns dran gewöhnen. Es sind 2 deutsche Mannschaften.
Ja, schade, dass sie keinen Deutschen mitgenommen haben. Hätte ich mich gefreut, hätten wir 13 deutsche Fahrer damit dabei gehabt. 12 ist aber trotz allem eine schöne Zahl. Hm. Und wenn es mal kurz noch um die Ambitionen geht, ich finde, dass wir dieses Jahr wirklich die Aussicht haben, einen deutschen Etappensieg zu feiern, weil eben nicht alle in so eng in die Teamleistungen eingebunden sind. Nils Polit, wissen wir, dass der das Potenzial hätte. Nico Denz hätte auch das Potenzial, aber sie sind natürlich ein bisschen gefangen in der Teamtaktik. Aber wir haben mit Felix Engelhardt jemanden, Steinhauser, Zimmermann. Ich bin sehr gespannt auf zum Beispiel die Etappen im Zentralmassiv. Ja, das ist so ihr Terrain. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr könnte es echt klappen.
Ja, und bei den 3 Sprintern.
Wollte gerade sagen, bei den Sprints.
Ja, das kommt alle nicht die großen Favoriten, aber wir haben immer jemanden dabei, so oder bestenfalls 3, die mitsprinten, um bei den Massenankünften.
Ja, und es wird selten, das sind auch mindestens mal, in Bordeaux geht es geradeaus, aber es gibt in Bergerac, geht es auch so, da bleiben nicht alle hängen, da bleiben einige hängen.
die da nicht mitsprinten. Und da braucht man halt auch mal ein bisschen Glück. Und bei so vielen zweiten und dritten Plätzen von für Bauhaus und Pascal Ackermann, vielleicht kommt dieser eine Tag.
Ja, aber das Selbstbewusstsein, das Max Kanter jetzt mitbringt, ne, dass er sich auch, also auch die erste Tour, ja, ich habe ihn irgendwie positiv gestimmt da.
Vielleicht gibt es einen Kantersieg.
Ja. Wow. Wow.
Ja, aber nochmal ganz kurz auf Lille, die wollten auf jeden Fall einen Deutschen mitnehmen, ne? Also das haben die sich auch gewünscht, nur er muss halt auch gut genug sein, ne? Alle, die sie in der Mannschaft haben, und wenn die Form halt nicht stimmt, ich meine, das ist die Tour de France, dann nimmst du halt, sie nehmen sehr viel Geld in die Hand, dann nimmst du die besten Fahrer einfach mit.
Ja, muss von nicht nur, weil die Teamgefüge stimmen, ne? Also Max Walscheid, ja. Der wäre jetzt für mich der erste Kandidat, ja, wäre, ne? Der ist auch eine gute deutsche Meisterschaft gefahren, eine sehr gute.
Auf dem Zeitfahren jetzt gut gewesen.
Genau, ja. Ein paar Hundertstel am deutschen Meistertitel im Zeitfahren vorbei gegen Nils Polit und auch auf Straßenrennen, das ist nicht sein Kurs und er fuhr da aber auch durch. Der hätte eine gute Rolle gespielt hier. Ja. Aber das ist natürlich ihre Strategie.
Genau, das ist ihre Strategie. Also mit Sicherheit die bis zur 12. 13. Etappe wäre Max sehr, sehr wichtig gewesen. Aber danach wäre es schwierig geworden für den. Mhm. Und das haben sie dann abgewogen. Mhm. Tut mir auch wirklich leid für ihn, weil er wäre gerne gefahren.
Man hat auch sehr gesehen. Geschätzt in der Mannschaft, auch bei Mats Pedersen, sehr geschätzt.
Ja, und war auch so nah dran, mit einer Sekunde bei den deutschen Meisterschaften das nicht zu gewinnen. Aber so ist es nun mal. Gucken wir mal, wie es dann nächstes Jahr ist.
Und Lennart Kemner, was wir so gehört haben, stand eigentlich auch lange auf der Liste, aber offensichtlich haben sie sich dann gegen ihn entschieden und für andere Fahrer. Schade, aber das ist wieder nochmal ein anderes Thema, über den werden wir sicherlich auch nochmal sprechen. Wir machen erstmal Schluss für heute, haben, glaube ich, jetzt genug geredet über das, was kommt. Wir haben, also ich spüre in der ganzen Stadt eine riesen Vorfreude, es ist wahnsinnig, was hier los ist, überall siehst du nur, also gestern Abend natürlich auch viele spanische Fußballfans unterwegs, aber auch viele Radsportfans aus aller Welt.
Gehört, ja.
Und das wird, glaube ich, ein ganz, 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 ganz tolles Auftaktwochenende hier in Barcelona und rundherum, und ihr seid mit uns natürlich live dabei. Wir freuen uns sehr auf die nächsten 3 Wochen. Florian Nass, Fabian Wegmann, Holger Gersker und Moritz Kasselet sagen Adios aus Barcelona. Bis morgen.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.